Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön. Was ist das für ein Moment, wenn man irgendwo im Weltall schwebt, sich eine Luftschleuse öffnet und man für einen Außenbordeinsatz die Raumstation verlässt und hinausschwebt in die unendlichen Weiten? Willkommen im Weltwach-Podcast. Ich bin Erik Lorenz und ich unterhalte mich in dieser Show mit Grenzgängern und Weltenwanderern über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Dieses Mal spreche ich mit Astronaut Thomas Reiter, dem 8. Deutschen, der es jemals ins All geschafft hat.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Und das ist dann so der erste Moment, wenn die dritte Stufe sich mit einem Ruck nochmal von der Kapsel trennt und dann Schwerelosigkeit eintritt und man durch die Luke dann tatsächlich das erste Mal den Blick auf die Erde von außen richten kann, dann weiß man tatsächlich, jetzt bist du im Weltraum, jetzt bist du im Erdorbit. Diese Anblicke, die graben sich so tief in die Erinnerung ein, die begleiten ein ganzes Leben.
Wenn wir über die Vielfalt und Schönheit der Welt sprechen, aber auch über ihre Fragilität, dann können wir das natürlich wunderbar tun, indem wir an der Seite unserer Gesprächspartner Länder und Ozeane besuchen und Berge, Wälder und Wüsten durchstreifen, klar. Aber ganze Kontinente in ihrer Gänze betrachten zu können, das liefert zweifellos eine ganz besondere Perspektive. Und deshalb war es schon lange mein Wunsch, einmal einen Astronauten hier bei Weltwach zu begrüßen. In dieser Jubiläumsfolge, der 200. Weltwach-Episode, ist es nun endlich soweit. Mein heutiger Gast, Thomas Reiter, hat auf 2 Langzeitmissionen insgesamt 350 Tage im Weltraum verbracht. Und er ist damit einer der erfahrensten europäischen Astronauten überhaupt. Von 1995 bis 1996 gehörte er zur Langzeitbesatzung der russischen Raumstation Mir. Er war bei dieser Gelegenheit auch der erste deutsche Raumfahrer überhaupt, der einen Weltraumausstieg wagte, und hat das das auch gleich zweimal getan. Und er flog dann einige Jahre später, also im Jahr 2006 war das, als erstes deutsches Mitglied der Stammbesetzung zur Internationalen Raumstation ISS. Und auf der arbeitete er und lebte er dann wiederum 166 Tage. Heute koordiniert er die internationale Zusammenarbeit für die Europäische Weltraumorganisation ESA und berät deren Generaldirektor. Bevor es losgeht mit Thomas Reiter, noch ein paar kurze Sätze anlässlich unserer 200. Folge, der ihr hiermit ja gerade lauscht. Ich möchte euch ungern mit einer öden Danksagung langweilen und doch komme ich nicht umhin, meinen tollen Gästen all dieser vielen Folgen für die Bereitschaft zu danken, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich habe es ja auch schon oft gesagt, für mich ist das wirklich ein großes Privileg, genauso wie es mir auch eine große Freude ist, dass ihr noch immer so treu und zahlreicher denn je zuhört. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit und es ist wirklich schön, dass unsere Themen so viele von euch interessieren. Und ich weiß, dass viele von euch auch tatsächlich alle 200 Folgen gehört haben, manche davon auch mehrfach. Für einige von euch kommen dazu ja noch unsere Weltwach Plus Episoden und auch das, also dass ihr unserer Show so viel Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, auch das ist wirklich ein Privileg und Jana, meine Mitarbeiterin und ich, wir sind voller Motivation und Enthusiasmus, muss euch auch für die nächsten 200 Folgen möglichst unterhaltsame und lehrreiche Gespräche und Geschichten zu bieten. Damit wir das möglichst gut tun können, wären wir mal wieder, wie schon zur 100. Folge, für euer Feedback dankbar. Damals hatten wir eine Umfrage erstellt, an der ihr dann netterweise auch wirklich zu Hunderten teilgenommen hattet und eure Rückmeldungen, euer Liebeslob, aber auch konstruktive Kritik und Vorschläge haben wir nicht komplett, aber doch zu großen Teilen berücksichtigt, jedenfalls so gut wir konnten. Einer eurer Gästevorschläge zum Beispiel, fällt mir gerade ein, war doch mal einen Astronauten einzuladen. Es hat nur eine Weile gedauert zugegeben, aber immerhin hat es jetzt geklappt. Ja, und auch jetzt würden wir also von euch gern wissen, was euch besonders gut gefällt, was vielleicht auch weniger, denn für euch, für unsere Hörerinnen und Hörer machen wir das alles ja. Ihr findet die neue Umfrage auf unserer Website unter www.weltwach.de/Umfrage, also weltwach.de/Umfrage. Das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Die Umfrage ist online, so ungefähr bis Ende Juni 2021 und bis dahin verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 3 Exemplare meines neuen Buches Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer, also dem Buch zum Podcast. Hier ist der erste Teil meines Gesprächs mit Astronaut Thomas Reiter. Guten Tag, Herr Reiter. Herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass Sie mitmachen. Vielen, vielen Dank dafür.
Guten Tag, Herr Lorenz. Ja, danke, ganz meinerseits.
Ich würde gern mit einem berühmten Datum in unser Gespräch einsteigen, und zwar dem 21. Juli 1969. Das war ja ein sehr besonderer Tag für die Menschheit, aber auch ein ganz besonderer Tag für Sie persönlich. Erinnern Sie sich noch, wie Sie ihn erlebt haben?
Ja, an den Tag kann ich mich in der Tat sehr gut erinnern, an den frühen Morgen besser gesagt. Mein Vater, der hatte mich dann am frühen Morgen aufgeweckt und wir sind zu Nachbarn, um dann die Mondlandung uns anzuschauen. Und das waren natürlich Momente, die einen geprägt haben. Ja, das war etwas ganz Besonderes, die ersten Schritte von einem Menschen auf dem Mond zu sehen. Wenn man abends oder nachts an den Himmel geschaut hat, sah man den Mond und wusste, da sind jetzt Menschen oben. Und auch wenn diese Übertragung natürlich die erste Übertragung noch sehr schemenhaft war, ja, man sah, als der Neil Armstrong da die Leiter runterging und dann tatsächlich auf die Mondoberfläche betrat und seine berühmten Worte sprach, aber es war ein absolut faszinierender Moment und das ist mir ausgesprochen gut in Erinnerung geblieben.
Können Sie sich erinnern, was Sie damals als Elfjährigen so sehr fasziniert hat daran?
Naja, die Vorstellung, dass hier wirklich Menschen so weit weg von unserem eigenen Planeten mit ihren Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers gestanden haben, das ist etwas, was mich damals wie heute übrigens noch genauso fasziniert, wo ich auch richtig heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich mir das so vorstelle. Das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur des Menschen, das Unbekannte ergründen zu wollen. Und gut, es gibt keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte. Und dort hinaus in den Weltraum zu fliegen, wo ja die Umgebungsbedingungen mehr als lebensfeindlich sind, kann man sagen. Also jetzt im Vergleich zu extremen klimatischen Bedingungen auf der Erde, in den Polregionen, in Wüstengebieten, ist das ja nochmal ein Schritt mehr. All das hat so für mich diese Besonderheit und diese Faszination ausgemacht.
Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, dass es Sie besonders begeistert habe, dass wir eben dort hingelangt sind, nicht weil uns die Evolution zum Beispiel dorthin gebracht hat, sondern wirklich unser Intellekt und die Technologie, die wir selbst dafür entwickelt haben.
Ja, das ist richtig. Also wenn man das aus heutiger Sicht nochmal bewertet, was da alles seinerzeit in den 60er Jahren erforderlich war, um das hinzubekommen, also der Zeitpunkt von dem ersten Start von Raketen, Sputnik-Start, dann die ersten amerikanischen Raketen, das Gemini, also Mercury-Gemini-Programm, das dann wirklich einen Schritt auf den anderen aufbaute und dann tatsächlich darauf hingeführt hat, dass dann zwei Menschen Ende des Jahrzehnts tatsächlich auf den Mond gehen konnten. Das ist auch aus heutiger Sicht noch eine unglaubliche Leistung.
Hat das damals in Ihnen dann den Wunsch geweckt, sowas in der Art auch mal zu machen?
Ja, natürlich. Das war ein Kindheitstraum von mir. Jetzt nicht erst nach der Mondlandung, das war natürlich das i-Tüpfelchen. Aber ich habe ja vorher natürlich schon diese Aktivitäten so ein bisschen verfolgt. Ich hatte von Bekannten zum Geburtstag dann auch so Bausätze bekommen, die ich, anfänglich hat mir da mein Vater noch geholfen, die Dinger zusammenzubauen. Dann habe ich das selbst gemacht. Und ich war auch von meinen Eltern so ein bisschen natürlich vorbelastet, kann man sagen, denn wir waren jedes Wochenende auf dem Segelflugplatz und mein Vater, der hat sein ganzes Leben Segelflug als Hobby betrieben. Meine Mutter hatte das vor meiner Geburt auch gemacht, hat dann aber nach meiner Geburt das nicht mehr aktiv betrieben. Aber dadurch hatte ich irgendwie auch durch meine Eltern den Bezug zur dritten Dimension. Und die Raumfahrt war eigentlich nur dann die Erweiterung des Fliegens jenseits der Grenzen unserer Atmosphäre.
Und das hat Sie ja so weit gefesselt, dass Sie ja dann sogar auch einen Fanbrief, wenn man ihn so bezeichnen möchte, an Neil Armstrong geschrieben haben. Ja. Was stand da denn drin?
Ja, das war in der Tat eine ganz, ganz lustige Sache. Also ich habe in dem Brief ihm natürlich und dem Buzz Aldrin zu dieser tollen Leistung gratuliert und geschrieben, dass ich das natürlich mit größtem Interesse verfolgt habe und drum gebeten, ob die mir nicht so ein Missionsemblem schicken konnten. Ich hatte natürlich nicht die Adresse von der NASA damals, sondern ich habe das an die Redaktion von einem Magazin geschickt, in der Hoffnung, dass sie das weiterleiten können. Der Brief, der ist dort wahrscheinlich im Papierkorb verschwunden, aber ich hatte mich verschrieben. Ja, ich habe da
diese zweite Stufe dieser ganzen Geschichte, die würde ich mir gerne aufheben für, wenn sie auf der mir gleich sind. Ja. Denn in der Tat, es gab sozusagen noch ein unerwartetes Ende dieser Geschichte.
Ja, genau.
Wie sahen denn dann Ihre Überlegungen aus, als es Zeit war, sich jenseits dieser kindlichen Euphorie für ein Studium zu entscheiden?
Ja, also mir war natürlich schon klar, dass ich irgendetwas im Bereich der Luft- und Raumfahrt machen möchte. Am liebsten Theorie und Praxis miteinander verbinden. Ich kann nicht sagen, dass ich dann mit Abschluss der Schule dieses Ziel so unmittelbar vor Augen hatte, Astronaut zu werden, sondern ich habe gesagt, okay, die Chancen in Europa in so eine Laufbahn zu kommen, die sind absolut minimal. Also schaue ich mal, wie man Theorie und Praxis verbinden kann. Und das war dann eben bei der Bundeswehr möglich. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bin in die Fliegerei gegangen. Und das war aus meiner Sicht genau diese Kombination, die ich mir zuvor so gegen Ende meiner Schulzeit auch vorgestellt hatte.
Und dann kam ja irgendwann ein folgenschwerer Tag. Ich glaube, es war im Jahr 1986, ein Herbsttag, wo sich dann ja so die Weichen stellten, dass sie ihrem Ziel dann doch schlussendlich näher kamen. Was passierte an diesem Tag?
Ja, das waren so, oder das sind so Momente im Leben, die im Nachhinein ist man da ganz überrascht, wie manchmal sich Dinge entwickeln. Ja, ich kam tatsächlich an einem grauen Herbsttag vom Fliegen zurück. Ich war in Oldenburg in Norddeutschland stationiert, bin Alphajet geflogen, kam also nach einem Einsatz nachmittags in die Staffel und der Einsatzoffizier sagte mir: Thomas, du sollst dich bei deinem beim Kommandeur melden. Und dann dachte ich, oha, irgendwas nicht richtig gelaufen. Und ja, das war so die Zeit, wo diese ganze Tiefflugdiskussion in Deutschland lief. Und habe dann meine Karte, die ich beim Fliegen mit hatte, unterm Arm geklemmt und mich bei meinem Kommandeur gemeldet. Und der fragte mich dann, ob ich an einem Astronautenauswahlverfahren teilnehmen möchte. Ich hätte alles erwartet, bloß nicht diese Frage. Also ich glaube, mir ist erst die Kinnlade runtergefallen, aber die Antwort musste ich nicht zweimal überlegen. Die kam sofort. Ja, und so begann das Ganze.
Es hat ja dann noch Jahre gedauert, bis es für Sie tatsächlich gen All ging. Das Auswahlverfahren, das zog sich natürlich einige Zeit hin. Und insgesamt haben sich ja damals 22.000 Europäer für die nächste Astronautengruppe der ESA beworben. Das sind ja bei allem Optimismus keine sehr vielversprechenden Wahrscheinlichkeiten, egal wie qualifiziert Mann oder Frau jetzt auch sein mag. Wie sind Sie denn auf den verwegenen Gedanken damals gekommen, auch nur im Entferntesten zu hoffen, dass es für Sie klappen könnte?
Naja, es ist so, dass man natürlich erstmal diese Zahl gar nicht kennt. Die habe ich selbst auch erst lange, lange später dann mal irgendwann im Internet gelesen. Mhm. Also von mir stammt die Zahl jedenfalls nicht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es da sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber gab. Diese erste Runde des Auswahlverfahrens war auch erstmal nur national, also auf deutscher Ebene, und dann war eine kleine Pause und dann hat man dieses Auswahlverfahren nochmal auf europäischer Ebene gemacht, und daher nehme ich mal an, daher kommt diese große Anzahl von Bewerberinnen und Bewerber, weil das in den anderen europäischen Ländern sicherlich genauso gelaufen ist. Also man kann sich zwar vorstellen, dass da noch ein paar andere sind, die das auch gerne machen möchten. Man sagt sich, diese Chance, die ergreife ich natürlich, und irgendjemand muss am Ende natürlich auch übrig bleiben, und warum nicht du? Und das läuft dann ja in mehreren Stufen ab. Man muss erstmal seinen Lebenslauf dorthin schicken, muss eine ganze Menge Fragebögen ausfüllen, und dann wird man irgendwann mal zu so einem psychologischen Test eingeladen. Und auch da sind das ja relativ kleine Gruppen, die da zusammenkommen. Das war, wenn ich mich recht erinnere, sind das immer so Gruppen von 20 Personen. Ja, und dann geht das los, macht von morgens bis abends da einen Test nach dem anderen. Am nächsten Morgen kommen dann da die Herrschaften rein, sagen so, der Herr so und so, die Frau so und so, bitte mal mitkommen, wird die Gruppe dann kleiner. Und wenn man also dann diese erste Hürde oder die zweite Hürde genau genommen, ne, wenn man mal diese Erstauswahl durch Ausfüllen von Lebenslauf und so weiter auch als eine Hürde nimmt, kommt dann als nächster Schritt die medizinische Auswahl. Da ist es dann wirklich, sind es nur ganz kleine Gruppen. Ich glaube, da waren wir zu zweit oder zu dritt nur. Aber man weiß ja nicht, wie die anderen sich da schlagen. Man kann halt nur daran erkennen, wenn man zur nächsten Runde eingeladen wird, ist man ja offensichtlich nicht noch dabei. Ja, und so ging das dann weiter, und der letzte Moment, also wo dann tatsächlich die erfreuliche Nachricht kam, das war dann ja erst 1992, wo man dann tatsächlich dann den Anruf bekam. Man wusste so ungefähr, wann die ESA diese Entscheidung trifft, hat natürlich da so ein bisschen drauf hingefiebert, aber zu welchem Zeitpunkt man dann hoffentlich die positive Nachricht bekommen sollte, das war nicht bekannt. Aber umso erfreulicher war es natürlich, als dieser Moment dann kam. Ja.
Ja, Sie als einer von sechs, als eines von sechs neuen Mitgliedern des Astronautenkorps. Also ja, muss einer der unvergesslichsten Momente Ihres Lebens gewesen sein, als Sie das dann erfahren haben.
Ja, das ist richtig.
Wie lief dann für Sie, nachdem diese Entscheidung einmal gefallen war zu Ihren Gunsten, wie lief dann die eigentliche Ausbildung ab? Was muss ein Astronaut dann alles können?
Ja, also man kommt zunächst mal mit seinen anderen Kolleginnen und Kollegen in so eine Art Grundausbildung. Da geht es zunächst mal darum, alle auf so einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen. Denn die beruflichen Hintergründe waren ja sehr unterschiedlich. Also wir hatten eine Kollegin, eine Belgierin, die Marianne Mercher, die war Medizinerin, ist aber auch als Pilotin bei einer Airline geflogen. Dann der Christoph Fuglesang, der war Teilchenphysiker, Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieure, Flugversuchsingenieure. Also es war ein weites Spektrum und die muss man jetzt erstmal alle so ein bisschen auf ein Level bringen. Das heißt, die ersten Monate der Ausbildung dienen dazu, alle auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen. Dann kommt natürlich Sprachausbildung, zumindest für diejenigen aus dieser Gruppe, die nach Russland gehen sollten. Und da kann ich Ihnen sagen, das war sicherlich zumindest für mich eine der größten Hürden, also nicht mit so technischen, naturwissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Das war hochinteressant und hat Spaß gemacht. Sprachen lernen hat jetzt nicht so zu meiner Stärke gehört. Und dann begann auch bereits die Ausbildung im russischen Sternstädtchen im Herbst 1992 sind wir dann mit der Familie nach Russland gewissermaßen umgezogen und dort wird man zunächst mal in die ganzen Grundlagen der Bordsysteme von der Sojus-Kapsel eingewiesen. Man hat so Vorlesungen in Astromechanik und solche Themen. Macht natürlich viel Sport, klar, das gehört immer mit dazu. Und dann ist als nächster Schritt die Einweisung in die Raumstation, die Bordsysteme der Raumstation. Und dann beginnt gewissermaßen Stück für Stück die Ausbildung für die wissenschaftlichen Experimente, die man da durchführen soll. Da wird man also für jedes Experiment von dem entsprechenden Team ausgebildet, so ein bisschen in die Hintergründe der Forschung, die sie betreiben, eingewiesen, was ja auch sehr wichtig ist, wenn man da oben dann diese Experimente durchführt, geht es ja nicht nur darum, das einfach nur stur nach Prozedur abzuarbeiten, sondern man muss ja auch so ein bisschen darauf reagieren, was dort passiert bei der Durchführung dieser Experimente. Und das ist so im Groben gesprochen der Ablauf. Und je näher dann auch tatsächlich der Starttermin kommt, desto mehr Simulationen finden dann statt. Ja, das heißt, man simuliert den Start mit der Sojus, bis man im Erdorbit ist, dann vom Erdorbit bis zum Andocken, nach dem Andocken wieder die Rückkehr zur Erde und dann natürlich auch typische Arbeitstage an Bord der Raumstation. Und das wird dann, je näher der Starttermin kommt, wird das immer intensiver.
Als sich abgezeichnet hat, dass Sie tatsächlich in den Weltraum fahren würden, wie hat da eigentlich Ihre Frau drauf reagiert?
Ja, das war natürlich auch nochmal so ein ganz wichtiger Entscheidungspunkt, denn es wurden damals immer zwei Kandidaten für eine Mission ausgebildet und dann wurde eigentlich erst ein halbes Jahr vor dem Start entschieden, wer denn dann auch tatsächlich den Einsatz macht. Man wusste natürlich vorher, auch wenn man jetzt nicht der Glückliche ist, dann hat man halt als nächstes die Gelegenheit. Aber wann diese nächste Gelegenheit kommen sollte, das war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht klar. Und da muss ich sagen, das war schon eine besondere Situation. Glaube ich, kann sich jeder vorstellen, dann nach dieser Ausbildung, die ja insgesamt so 2,5 Jahre gedauert hat, fühlt man sich dann so nah am Ziel und sagt, da, wenn das jetzt nichts werden sollte, dann weißt du nicht, wie lange du noch warten musst. Also das war auch für die Familie natürlich, ich will nicht sagen eine Belastung, aber die haben da mitgefiebert. Ja. Und als ich das dann erfahren habe, dass ich der Glückliche bin, habe ich das natürlich sofort meiner Frau mitgeteilt, die da ganz glückselig war. Und ich fand das auch ganz toll. Also wir hatten oder haben auch noch heute eine ganz tolle Freundschaft mit Christa, mit meinem Kollegen, mit dem ich da zusammen für diese Mission ausgebildet wurde. Wir hatten schon zu Beginn der Ausbildung ausgemacht, weil wir wussten, es wird dann nur einer fliegen. An dem Tag, an dem die Entscheidung fällt, ob er oder ich, werden wir auf alle Fälle abends zusammen essen gehen und ein Bierchen trinken gehen. Und genau das haben wir auch gemacht.
Schön. Und natürlich auch schön, dass es von Seiten ihrer Frau wirklich vorbehaltlose, geteilte Freude gab und nicht nochmal so ein paar kritische, ich meine, dafür wäre es wahrscheinlich eh längst zu spät gewesen, da nochmal irgendwas in Frage zu stellen. Aber sie hat sich einfach mit ihnen gefreut und hat sozusagen die Sorge, die es da vielleicht auch gegeben haben könnte, wirklich hinten angestellt.
Ja, das ist richtig. Ehrlich gesagt, ohne den Rückhalt in der Familie zu haben, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. All diese doch sehr intensive Ausbildung und was eben alles damit dazugehört, dann zu durchlaufen und dann so fokussiert zu sein. Ja, ist es schon wichtig, dass die Familie mit dabei ist. Natürlich heißt es auch, man muss die einfach auch mitnehmen, ja, und muss ihnen da auch immer Einblick geben, was man da tut, wofür das gut ist und auch ein bisschen, was die Risiken sind. Aber gut, ich war ja vorher nun in der Militärfliegerei tätig. Es ist auch nicht ganz risikolos gewesen und von daher kannte meine Frau diese Situation natürlich schon bestens.
1995 war es dann soweit und nach all dieser Zeit, die sie auf diesen Moment hingearbeitet und hingefiebert haben, stand nun also der Start bevor. Würden Sie uns in dieses Jahr einmal mitnehmen und vielleicht mal die allerletzten Tage vor dem Start beschreiben? Was läuft da noch so ab, die letzten 2, 3, 4 Tage? Was tut man da?
Ja, man ist ja so schon ungefähr 2,5 Wochen vorm Start in Quarantäne. Das heißt, man darf nur oder man trifft nur noch ganz, ganz wenige Personen so direkt aus der Nähe. Klar, die Familie noch. Und dann, wenn man vom russischen Sternstädtchen nach Baikonur fliegt, dann ist man tatsächlich da nur noch in so einer Quarantänestation mit einigen der Ausbilder, mit den Ärzten zusammen. Also der Personenkreis, mit denen man so direkt interagiert, der wird immer kleiner. Und mit den anderen spricht man dann höchstens mal durch so eine Glasscheibe. Und diese Zeit in dieser Quarantänestation, die hat dann auch so ein bisschen den Zweck, so ein bisschen sich zu sammeln, ja, Sport zu machen und sich auf das, was da vor einem liegt, vorzubereiten. Also da ist jetzt nicht mehr so intensiv Ausbildung, da macht man zwar auch noch Simulationen, da muss auch die Besatzung nochmal so eine Art Test machen für das Rendezvous und Docking. Aber ansonsten ist man da, hat man wirklich Ruhe, um sich so ein bisschen zu sammeln. Und ich erinnere mich gerade so an die letzten Tage vor dem Start, wenn wir dann abends auf diesem Gebäude oben auf dem Dach standen und in der Dämmerung an den Himmel geschaut haben und sahen dann die Mir-Station als leuchtenden Punkt über unsere Köpfe hinwegziehen. Und man hat sich vorgestellt, dass man da ein paar Tage später dann da oben sein wird. Das war total unwirklich. Ja, also man wusste zwar, ja, da werden wir hinfliegen, aber was das alles bedeutet, konnte ich mir da gar nicht vorstellen. Also es war ein tolles Gefühl, dass die Erwartungen, die man da hat, die Oberfläche dieses Planeten zu verlassen und alles, was dann abläuft, bis man dort oben ankommt, das war schon etwas, was einen absolut begeistert hat.
Ja, bis hin dann natürlich zum Start. Sie sind dann irgendwann eingestiegen in die Kapsel und schnallen sich an, würde ich vermuten. Was läuft da alles ab in den letzten Stunden vor dem Start? Was müssen Sie da alles tun?
Das folgte in Russland einer festgelegten Prozedur. Man legt diese Druckanzüge an, die werden auf Dichtigkeit getestet. Dann hat man nochmal Gelegenheit, durch Glasscheibe mit seiner Familie, mit einigen Freunden, mit paar Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, bevor man dann in den Bus einsteigt, der einen zur Startrampe bringt. Dort wartet dann nochmal eine kleine Gruppe auf ein und wenn man aus diesem Bus dann aussteigt und vor dieser etwa 50 Meter hohen Rakete, die also aufgetankt ist und die so richtig faucht und zischt, ja, Tanks sind voll mit flüssigem Sauerstoff, mit Kerosin, man sieht diese Dampfschwaden außen an der Rakete runterfallen. Das ist schon ein prickelndes Gefühl. Man geht dann die Treppe hoch, steigt in so einen Lift ein, der einen zur Spitze dieser Rakete bringt. Und dann kommt der Moment, wo dann der Techniker, der diese Luke dann von außen verschließt, sagt, okay, guten Flug, bis demnächst. Und dann geht die Arbeit da drin los. Ja. Es ist sehr eng in der Sojus-Kapsel. Man muss sich klar erstmal anschnallen. Man steigt ungefähr so ja gut anderthalb Stunden vom Zünder Haupttriebwerke ein. Dann hat man ausreichend Zeit, wirklich zu schauen, dass die Anzüge mit den Bordsystemen, mit den Lebenserhaltungssystemen verbunden sind. Dann sind natürlich einige Prozeduren zu durchlaufen, Tests der Bordsysteme, Funkverbindungen. Und das ist eigentlich, das hält einen beschäftigt so bis, ich möchte mal sagen, so 15 Minuten vom Zünden der Haupttriebwerke. Dann tritt so etwas Ruhe ein, ja, und man kann sich richtig auf diesen Moment, der dann da vor einem liegt, konzentrieren.
Und nochmal diverse Lebensentscheidungen hinterfragen ein letztes Mal. Ja, und dann kommt irgendwann der Schub, dann geht's los. Wie brutal sind die Kräfte, die dann wirken, wenn es wirklich aufwärts geht?
Ja, das war natürlich so einer der Punkte, die einen unheimlich beschäftigt hatten im Vorlauf. Mhm. Was mag das für ein Gefühl sein? Wie laut ist das eigentlich da drin? Also es ist, man hört fast nichts von diesem infernalischen Lärm, der da außen losbricht. Man hört so ein bisschen diesen hohen Ton von den Turbopumpen, die den Treibstoff in die Brennkammern pumpen. Die Rakete, die vibriert so ganz leicht, aber eigentlich kaum merklich. Es wird ja auch beim Start von der Sojus nicht runtergezählt, so wie man das in USA beim Start der Shuttles gewohnt war, sondern man weiß, zu der Minute, zu der Sekunde hebt die Rakete ab. Und wenn die dann abhebt, dann ist zunächst mal die Beschleunigung, die ist jetzt nicht überwältigend in den ersten Sekunden. Das fühlt sich so ein bisschen an, als würde man in einem Lift stehen. Mhm. Aber dadurch, dass diese Rakete pro Sekunde ungefähr 1,5 Tonnen an Sprit verbrennt, wird die natürlich dann auch schnell leichter und damit nimmt die Beschleunigung dann schnell zu. Nach knapp 2 Minuten werden die Booster abgesprengt, ja, und beim Absprengen dieser Booster oder ich sag mal der ersten Stufe, das tut einen kräftigen Ruck. Die Beschleunigung ist dann in dieser Zeit auf etwa das Vierfache der Erdbeschleunigung angewachsen. Das ist aber dadurch, dass man liegt, ist das ohne Probleme auszuhalten. In der Militärfliegerei ist man da auch größere Beschleunigungen gewöhnt. Und es dauert eben nicht mal 9 Minuten, bis man dann im Erdorbit ist, in der Höhe von ungefähr 200 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von fast 28.000 Kilometern pro Stunde. Und das ist dann so der erste Moment, wenn die dritte Stufe sich mit einem Ruck nochmal von der Kapsel trennt und dann Schwerelosigkeit eintritt und man durch die Luke dann tatsächlich das erste Mal den Blick auf die Erde von außen richten kann. Das ist eben so ein ganz besonderer Moment. Dann weiß man tatsächlich, jetzt bist du im Weltraum, jetzt bist du im Erdorbit. Man sieht so eine Küstenlinie und ist dann der Beginn dieser langen Arbeitszeit im Weltraum. Und man hat dann natürlich alle Hände voll zu tun für die ersten Manöver, die dann durchzuführen sind.
Wahnsinn, also innerhalb von 9 Minuten sozusagen von der Startrampe in die Schwerelosigkeit. Und wie lange dauert es dann noch, bis Sie wirklich an der Mir-Station, an der Raumstation ankommen und andocken?
Ja, das war damals etwa 2 Tage, um die Orbits der Sojus-Kapsel mit dem Orbit der Mir-Station zu synchronisieren. Inzwischen geht es schneller. Auch die Sojus-Trägerrakete ist natürlich weiterentwickelt worden, hat wesentlich bessere Avionik, etwas schubstärkere Triebwerke. Und damit ist es möglich, heute schon innerhalb von 6 Stunden und Ziel ist es sogar nach 3 Stunden schon dort oben anzudocken, was man auch mit Frachtkapseln schon gemacht hat. Aber damals waren es eben noch 2 Tage und diese 2 Tage sind natürlich jetzt, auch ein Erlebnis, weil in dieser unglaublich engen Sojus-Kapsel da zu dritt für 2 Tage zu leben ist, da hat man wirklich nicht sehr viel Platz. Aber ja, es stört einen andererseits auch nicht, weil man hat ja dieses Ziel vor Augen, ja, jetzt bist du bald an Bord von deinem neuen Zuhause.
Erinnern Sie sich, welchen Eindruck dieses neue Zuhause dann auf Sie gemacht hat, als Sie es das erste Mal betreten haben, um sich umgeschaut haben? Ich meine, Sie wussten ja, was auf Sie zukommt. Sie haben ja in diversen Attrappen wahrscheinlich auf der Erde trainiert und jedes Schubfach wird da wahrscheinlich exakt nachgebaut. Aber wahrscheinlich ist es ja trotzdem nochmal was anderes, dann wirklich vor Ort im Original zu sein.
Ja, das ist in der Tat richtig, denn man kennt natürlich das Innere der Mir-Station von den Simulationen auf der Erde. Man hat Bilder von der eigentlichen Station gesehen. Aber es ist klar, wenn man das dann live erlebt, also sich die Luke öffnet und die Besatzung, die dort oben ist, einen dann begrüßt, ganz herzlich begrüßt, dann ist das natürlich auch ein ganz besonderer Moment. Zum einen, weil man aus dieser Enge der Sojus-Kapsel dann wieder rauskommt und ein bisschen mehr Platz hat. Und die Konfiguration der Station, so wie sie im Weltraum bestanden hat, die konnte man natürlich auf der Erde auch nicht machen. Ja? Denn die Module auf der Erde, die müssen halt so zusammengebaut sein, dass man auch in der Schwerkraft da drin arbeiten kann. Das würde keinen Sinn machen, die auf der Erde so zusammenzubauen, wie sie dann tatsächlich im Orbit sind. Und das hat dann den interessanten Effekt, dass man am Anfang so in der Schwerelosigkeit in diesem großen Raum, in dem man sich da gerade befindet, natürlich sich erstmal zurechtfinden muss. Also wenn ich jetzt in einem der Module am Ende angekommen bin und sage, okay, ich möchte jetzt zurück in das Service-Modul, ja, dann schwebt man los und sagt, okay, musst du jetzt hier nach oben, nach unten, nach links abbiegen oder in welche Richtung musst du denn eigentlich? Und ja, diese Orientierung, die braucht also so ein paar Tage, bis man sich da zurechtfindet. Und dann geht das eigentlich, ohne dass man nachdenken muss, findet man sich dort zurecht.
Ich habe mir natürlich auch ein paar Videoaufnahmen angeschaut von Ihrem Aufenthalt dort. Und das Erste, was mir auffällt, wenn ich mir so eine Raumstation anschaue, insbesondere auch die etwas aus heutiger Sicht, die etwas älteren, ist, dass es da jetzt nicht unbedingt aussieht wie bei Star Trek oder so, sondern schon eng, Schläuche, Kisten, Kabel, also da ist schon ordentlich was los.
Ja, das ist in der Tat richtig. Auf dem Boden, ich habe ja eben davon gesprochen, dass man eigentlich so das Layout, ja, die innere Gestaltung der Station kennt man von den vielen Simulationen. Aber da ist es am Boden relativ aufgeräumt, will ich mal sagen. Wenn man dann dort hochkommt, sieht es so auf den ersten Blick alles andere als aufgeräumt aus. Man hat natürlich ein logistisches Problem. Hinter diesen Wänden, kann man sagen, sind die Bordsysteme, Lebenserhaltungssysteme, wissenschaftliche Anlagen, Bordcomputer und alles Mögliche. Und da versucht man dann irgendwelche Geräte, die über die Versorgungsraumschiffe geliefert werden, halt immer so zu platzieren, dass man sie möglichst schnell erreichen kann, dass man nicht erst lange suchen muss. Und wenn man also dann in dieses Service-Modul reinkommt, denkt man, oh Gott, wie kann man dieses Durcheinander eigentlich beherrschen? Ist kein Problem, das ist nur eine Frage von ein paar Tagen, bis man weiß, wo was eigentlich untergebracht ist. Aber Sie haben recht, die Module an Bord der Mir-Station, die waren natürlich ganz anders aufgebaut, als das in weiten Teilen der ISS heute der Fall ist. Also das zum Beispiel das Modul Spectre oder das Modul Quant 2, das waren so schmale Gänge mit einer Breite von knapp einem Meter und ungefähr 1,80 Meter hoch oder ein bisschen mehr als 1,80 Meter. Und da ist dann noch Ausrüstung oder Ersatzteile oder irgendwelche Geräte sind an den Wänden, an der Decke, am Boden. Also das sind wirklich teilweise so ganz enge Bereiche, durch die man da durchschweben kann. Ehrlich gesagt, wenn ich mir heute so diese Videos anschaue, dann kommt mir auch wieder in Erinnerung, Mensch, das war aber ganz schön eng da oben. Im Vergleich dazu ist die ISS natürlich wesentlich komfortabler, man hat viel mehr Raum, aber trotzdem war das eine tolle Umgebung. Man hat viel gelernt und auch für die Konstruktion und für den Betrieb der Internationalen Raumstation.
Wie war es für Sie dann, das allererste Mal die Erde in ihrer Gänze zu sehen, in der Draufsicht und da ja über die Kontinente zu schweben?
Ja, in der Höhe von 400 Kilometern sieht man natürlich noch nicht die Erde als Kugel. Ja, da müsste man ein paar tausend Kilometer weiter weg sein. Aber Sie haben recht, man kann Kontinente überschauen, also beispielsweise Europa. Wenn man über Europa drüber kommt, schaut auf der einen Seite raus. Man kann ungefähr noch bis zur Mitte Englands schauen. Auf der anderen Seite sieht man noch den Norden von Griechenland und alles, was dazwischen liegt. Ja. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ja. Gerade in dieser Zeit, in den 90er Jahren, ne, Europa begann zusammenzuwachsen. Ja. Wir bauen das europäische Haus. Und mit diesem Blick jetzt plötzlich den Kontinent überschauen zu können, mit dem Wissen, was sich hier unten abgespielt hat, hat das natürlich ganz besondere Wirkung gehabt. Andere Kontinente lassen sich nicht so überblicken. Also wenn man beispielsweise mitten über Amerika ist, über Nordamerika, sehen sie die Küstenlinien nicht. Und selbst wenn sie mitten über Australien sind, können sie auch die Küstengebiete noch nicht mehr sehen. Aber es dauert halt nur ein paar Minuten, da sind sie drüber geflogen. Also nur, um das mal zu verdeutlichen, wenn sie die Küstenlinie von Portugal überfliegen bis Weißrussland, sind keine 10 Minuten.
Wahnsinn. Haben Sie sich bei dieser Draufsicht dort oben, haben Sie sich jemals einsam oder verloren gefühlt bei dem bewussten Gedanken, dass Sie mit einer Handvoll Kollegen da oben waren und alle anderen Menschen eben da unten auf dieser blauen Kugel?
Nein, weder einsam noch verloren. Man hat wirklich jede Sekunde, die man hatte, um eben den Ausblick mal zu genießen, hat man bis zum Ende auch wirklich genossen. Der Blick nach draußen, der war nie langweilig. Gut, vielleicht, ich muss eine kleine Einschränkung machen. Es gibt ja auch mal Phasen, wo der Orbit eben geht ja immer über andere Bereiche. Und es gab Phasen, wo man dann für lange Zeit beispielsweise über den Pazifik fliegt. Und wenn dann natürlich ein riesiges Tiefdruckgebiet da unter einem ist und man sieht nur die weißen Wolken, gut, das ist jetzt nicht so furchtbar interessant, aber wirklich, das sind seltene Fälle. Also allein die Sonnenauf-, die Sonnenuntergänge. Man hat 16 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge am Tag. Ja. Ein Orbit dauert 90 Minuten, das heißt, alle 90 Minuten kann man einen Sonnenauf- und Sonnenuntergang beobachten, natürlich im Zeitraffer, und das ist immer wieder ein Naturschauspiel. Je nachdem, welche meteorologischen Verhältnisse am Horizont herrschen, ob da Gewitterwolken sind oder das einfach nur klare Luft ist. Es ist immer anders, es sind immer andere Lichteffekte, Farbeffekte, die man sieht. Und ich muss sagen, nach meiner ersten Mission, wenn man dann zurückkommt, dann sagt man sich, Mensch, du warst ja jetzt ein halbes Jahr oben, warum hast du nicht mehr aus dem Fenster geguckt? Klar, man wird ja nicht hochgeschickt, um sich die Gegend anzuschauen, und man kann das dann höchstens mal abends, bevor man sich zur Ruhe begibt oder vielleicht auch mal am Wochenende, wirklich genießen. Und mit dem Wissen habe ich natürlich dann beim zweiten Einsatz an Bord der ISS versucht, so ein bisschen mehr diese Eindrücke aufzunehmen. Und es ist übrigens nicht nur der Blick auf unseren Planeten, sondern auch der Blick in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man also auf der Nachtseite des Orbits ist und dann in den Sternenhimmel schaut, ich habe selbst noch nie so überwältigenden Sternenhimmel hier auf der Erde gesehen wie von dort oben. Keine Atmosphäre, keinen Nebel oder Dunst, der das in irgendeiner Weise verdeckt. Die Sterne sind gestochen scharf. Der Begriff Milchstraße bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn man das von dort oben sieht. Also diese Anblicke, die graben sich so tief in die Erinnerung ein, die begleiten ein ganzes Leben.
Und das eben alles in der Schwerelosigkeit, haben Sie auch schon beschrieben. Gewöhnt man sich da rasch ran oder mussten Sie sich da auch ein paar Tage mit auseinandersetzen, um das wirklich zu lernen, damit zurechtzukommen?
Ja, in der Tat muss man sich so ein bisschen an diese Schwerelosigkeit gewöhnen. Das war tatsächlich bei der ersten Mission deshalb ein bisschen einfacher. Ich hatte ja eben schon beschrieben, die Sojus ist ziemlich eng innen drin. Da kann man sich also gar nicht so viel bewegen. Und dann ist auch dieser Anpassungsprozess an die Schwerelosigkeit ein bisschen einfacher. Also ich sag mal, die Reaktionen sind da sehr unterschiedlich. Manche haben da richtig Probleme und denen wird dann ganz übel, und andere haben überhaupt keine Symptome. Mir ist kein Fall bekannt, dass das nicht spätestens nach einem Tag oder anderthalb Tagen dann vorbei ist und sich der Körper dran gewöhnt hat. Und wenn man eben 2 Tage bis zur Raumstation unterwegs ist, dann ist eigentlich dieser Anpassungsprozess in dieser Zeit auch meistens abgeschlossen. dann gibt es natürlich Effekte, die so ein bisschen einem zu schaffen machen können. Das war für mich bei der ersten Mission so eine kleine Überraschung, weil in der Schwerelosigkeit verschiebt sich die Gewebeflüssigkeit in den Oberkörper und das führt dazu, dass sich die Bandscheiben ausdehnen. Man wird also größer, wenn man dort oben in der Schwerelosigkeit ist und das kann dann auch mal kurzfristig zu Rückenschmerzen führen. Und das war schon so nach der ersten Nacht an Bord der Raumstation ziemlich ausgeprägt, ist dann aber auch ruckzuck wieder weggegangen. Und den dritten Aspekt, das hatte ich eben schon so ein bisschen angedeutet. In der Schwerelosigkeit braucht man also minimale Kräfte, um sich dort weiter zu bewegen. Ja, und wenn man dort nun das erste Mal hochkommt, dann meint man, man muss sich da mit aller Kraft irgendwo abstoßen, damit man an das andere Ende des Moduls kommt. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Da reicht es mal eben so mit der Fingerspitze sich eben abzustupsen und dann schwebt man. Und da hat man als Neuankömmling immer so ein bisschen das Problem, dass man dann anfängt zu rudern und viel zu schnell durchfliegt. Dann muss man sich natürlich wieder abfangen und das lernt man aber ziemlich schnell.
Wie hoch ist der Schwerelosigkeits-Spaßfaktor? Macht das richtig Spaß oder ist das dann auch nach ein, zwei Tagen einfach der neue Normalzustand?
Nein, das ist schon, also der Begriff Spaßfaktor, der trifft da schon zu, den Sie verwendet haben. Ehrlich gesagt, es ist ja auch ein Menschheitstraum, vogelgleich, sich in die dritte Dimension zu bewegen. Und das kann man eben in der Schwerelosigkeit machen, vollkommen ohne Hilfsmittel. Ja, es reichen minimale Kräfte, um dort sich durch den Raum zu bewegen. Es macht keinen Unterschied, ob man an der Decke oder auf dem Boden oder an der Wand oder kopfüber arbeitet. Das ist fantastisch. Also es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Und nachdem wir gerade auch so von dem Ausblick auf die Erde oder in die Tiefen des Weltraums gesprochen haben, muss ich auch sagen, dieses Gefühl der Körperlosigkeit, ja, der Schwerelosigkeit, das geht ja einher eigentlich mit dem Gefühl, dass da gar kein Körper da ist. Ja, das verstärkt gewissermaßen nochmal diese visuellen Eindrücke, die man dort sammelt. Also summa summarum, ein tolles Erlebnis, hat aber auch seine Tücken, weil wenn man dort oben mechanische Arbeiten zu verrichten hat, kann sich jeder vorstellen, dass das ist dann nicht einfach. Also wenn man mit Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, was auch immer, mit einer Zange irgendwelche Wartungsarbeiten machen muss, dann müssen sie ihren Körper immer fixieren. Und da stellt man fest, man könnte eigentlich noch mindestens ein Arm mehr und ein Bein mehr gebrauchen, um sich dann irgendwie abzustützen, wenn man da eine Schraube lösen muss, die jetzt ein bisschen fester sitzt oder eine Schraube mit einem Schraubenzieher losdrehen möchte. Das sind dann so ein bisschen ist die Kehrseite der Medaille. Und natürlich alles, was sie nicht irgendwie fixieren, also Werkzeuge, Essen, was auch immer, das schwebt weg, ja. Und wenn Sie da nicht aufpassen, dann ist das weg und dann können Sie ewig lang danach suchen.
Ist Ihnen mal so ein Schwerelosigkeitsmissgeschick passiert, dass Sie irgendwas ausgekippt haben oder tausende Krümel verteilt haben in der Station?
Ja, mir ist so meine Lieblingsmusikkassette, die ist mir, ich weiß nicht, so in den ersten Wochen irgendwann hatte ich die, wie ich meine, unter so ein Gummiband geklemmt und das nächste Mal, als ich hinschaute, war die weg. Und ich habe gesucht, ich habe sie nicht mehr gefunden. Es hat 6 Wochen gedauert und dann haben wir jedes Wochenende müssen dort die Filter gewartet werden, müssen sauber gemacht werden. Ne? Wochenende ist Hausputz angesagt. Und da haben wir ungefähr 6 Wochen später dann diese Kassette in einem Ventilator wiedergefunden. Es gibt auch Fälle, also auf der Mir-Station, wo dann Schraubenschlüssel auf die Art und Weise weggeschwebt sind und dann suchen alle danach und naja, also meistens dauert es dann im schlimmsten Fall 2-3 Wochen und dann finden die sich in diesen Luftfiltern wieder.
Wie wäscht man sich da die Haare oder wie schneidet man sich die Haare? Wie funktionieren solche Sachen?
Ja, beim Haareschneiden nutzt man den Staubsauger. Ja, es fällt ja nichts runter und man muss natürlich verhindern, dass diese abgeschnittenen Haare dann da in der Stationsatmosphäre rumschweben. Deshalb hat dann immer derjenige, der die Haare geschnitten bekommt von seinem Kollegen, der hält dann den Staubsauger an die Haare, damit die abgesaugt werden.
Okay, das heißt, es ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit. Wahrscheinlich sind dann die haarlosen Astronauten da so ein bisschen im Vorteil.
Ja, das ist richtig. Wobei, so schnell wachsen die Haare ja nicht. Also ich kann mich erinnern, wir haben bei beiden Missionen, wenn man ein halbes Jahr da oben ist, da muss man also, gut, vielleicht zweimal die Haare schneiden. Also das wird dann ohnehin am Wochenende gemacht. Das ist okay.
Und dann kam ja irgendwann nochmal plötzlich der Brief ins Spiel, den Sie als Kind an Neil Armstrong geschickt haben.
Ja, genau, genau. Der Originalbrief, der ist wahrscheinlich nie bei Neil Armstrong angekommen, denn den hatte ich an den Verlag von einem Magazin geschickt und mit der Bitte, den weiterzuleiten, und ich habe da nie eine Antwort bekommen. Da ich mich allerdings, als ich diesen Brief geschrieben habe, an einer Stelle verschrieben hatte, ja, und mein Vater hat den Brief dann durchgelesen, hat er gesagt, Mensch, du kannst doch nicht hier, wo du dich da verschrieben hast, das kannst du doch nicht an Neil Armstrong, den Buzz Aldrin schicken. Also das schreibst du jetzt nochmal. Und da hat er diesen ersten Brief mit dem Schreibfehler, den hat er behalten. Und meine Frau, die hatte dann während der Mission mit den Kollegen von der NASA mal so drüber gesprochen, und da ist ja nun auch im Sternenstädtchen eine ganz tolle Gemeinschaft mit den Kosmonauten und den Astronauten, deren Familien, und irgendwie kam das dann zur Sprache und dann sagte einer der amerikanischen Astronauten, ach, das ist ja lustig, Mensch, hast du irgendwie eine Kopie davon? Und dann hat sie tatsächlich eine Kopie von diesem Brief gemacht. Der ist dann über den Michael Baker, einer der NASA-Astronauten, tatsächlich an das Büro von dem Neil Armstrong geleitet worden. Und wir hatten im November 1995 ist ein Shuttle angedockt, und die waren für eine Woche waren die an Bord, hatten so ein Interface-Modul mit an die Station angedockt. Und dann rief mich der Kommandant, der Ken Cameron, eines Morgens rüber ins Shuttle, in das Flight Deck, und sagt, Thomas, komm mal rüber, wir haben was für dich, eine Überraschung. Ja, und da habe ich dann ein Fax überreicht bekommen, unterschrieben von Neil Armstrong, wo er sich dann für diesen Brief, der ihn dann nach so vielen Jahren erreicht hat, vielmals bedankt hat und mich beglückwünscht hat, dass ich jetzt eben auch es geschafft habe, in Orbit zu kommen. Und das war natürlich ein ganz, ganz rührender Moment. Und dieses Fax habe ich natürlich dann mit zurückgenommen. Also der Brief war lange unterwegs, bis er beantwortet wurde.
Hat sein Ziel erreicht schließlich. Und dann auch sie im Weltall. Wahnsinn. Tolle Geschichte. Und dann stand ja irgendwann, das war definitiv vielleicht noch das größere Highlight auf dieser ersten Mission, Ihr erster Außenbordeinsatz, der stand natürlich dann auch irgendwann an. Würden Sie den mal beschreiben in seinem Ablauf und Ihre Eindrücke, Ihre Gefühle, Ihre Beobachtungen? Also ich vermute mal, man begibt sich erstmal ganz klassisch in die Luftschleuse dort und bereitet sich dann vor, um eben nach außen zu treten.
Die Durchführung solcher Außenbordeinsätze bedarf also einer sehr umfangreichen Vorbereitung. Das ist nicht so, dass man morgens sagt, okay, heute steht Außenbordeinsatz auf dem Dienstplan, dann zieht man die Raumanzüge an und geht raus. Da muss also schon Tage oder Wochen vorher beginnt man damit, die Station entsprechend zu konfigurieren. Die Raumanzüge müssen natürlich gewartet und vorbereitet werden. Die ganzen Werkzeuge und Instrumente, die man mit rausnehmen soll, müssen vorbereitet werden. Und am Tag des Außenbordeinsatzes muss man dann tatsächlich auch den eigenen Körper für den Außenbordeinsatz vorbereiten. Denn in der Raumstation, damals an Bord der Mir-Station, genauso wie auf der ISS, herrscht ungefähr der gleiche Druck wie hier auf Meereshöhe. Ja, also 1013 Hektopascal plus minus. Es herrscht ungefähr die gleiche Zusammensetzung der Atmosphäre, also 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Spurengase. Und wenn man jetzt in diese Raumanzüge reingeht und dann in den Weltraum raus, dann wird der Druck in dem Anzug massiv abgesenkt. Der geht in den russischen Raumanzügen auf ungefähr 40% des Drucks wie auf Meereshöhe. Allerdings in der reinen Sauerstoffatmosphäre ist man da drin. Und um zu verhindern, dass man dann unter sogenannten Druckfallkrankheiten leidet, diejenigen, die also Sporttaucher sind, die kennen diesen Effekt. Ja, wenn man also lange auf Tiefe war, sollte man nicht ohne einen Dekompressionsstopp einfach zur Oberfläche gehen. Genau das Gleiche muss man dort oben machen. Man muss also erstmal für eine ganze Zeit reinen Sauerstoff voratmen, dass die Stickstoffkonzentration im Gewebe verringert wird. und eben die Gefahr für solche Druckfallkrankheiten verringert wird. Ja, und dann ist es natürlich eine längere Prozedur, wenn man in dieser Luftschleuse drin ist. Die ganzen Bordsysteme der Raumanzüge müssen natürlich sehr, sehr sorgfältig gecheckt werden, ob alles dicht ist. Und dann dauert natürlich auch das Absenken des Druckes in der Luftschleuse eine gewisse Zeit, bis es dann endlich soweit ist, dass man die Luke öffnen kann. Das war dann meine Aufgabe. Also ich habe meinen ersten Außenbordeinsatz mit dem Sergei Avdejev gemacht. Der hatte die ganzen Ventile zu bedienen. Ich habe ihm die Prozeduren vorgelesen. Und dann, als der Druck dann nahe Null war, hatte ich also die Aufgabe, dann die Schleuse zu entriegeln. Die geht also jetzt nicht direkt auf, sondern die wird erstmal entriegelt, geht so einen kleinen Spalt auf, denn im Inneren dieser Luftschleuse sind immer noch so ein paar Luftmoleküle, die durchaus einen großen Druck auf diese Tür, die einen Durchmesser von etwa einem Meter hat, ausüben. Und das Interessante ist, man sieht dann, wenn der Druck also immer weiter fällt, da bildet sich im Inneren der Luftschleuse so an der einen oder anderen Stelle Kondensat, ja, also die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert da. Und dann sieht man plötzlich, wie diese Kondensattropfen anfangen zu sieden, ja, weil der Siedepunkt ist eine Funktion des Luftdrucks und je niedriger der Luftdruck ist, desto niedriger ist auch der Siedepunkt. Und dann schaut man da drauf und denkt, boah, das ist ja Wahnsinn, ja, jetzt fängt dieses Kondensat an zu sieden. Und dann wird das von einem zur nächsten Sekunde wird das zu Eis, ja, dann fliegen da so Eiskristalle vor einem, ja, man entriegelt die Tür, also diese Schleusentür nach draußen, öffnet die dann und dann mit den letzten Luftmolekülen werden dann diese Eiskristalle nach draußen getragen und der Blick fällt in den Weltraum, in den dunklen Weltraum. Die Arbeit beginnt meistens, wenn man noch auf der Nachtseite ist. Und man sieht im Hintergrund die Sterne und dann das Funkeln von diesen Eiskristallen, die dann da nach draußen schweben, das sich dann so mit diesem Sternhintergrund verbindet. Und das ist eben auch so einer dieser Anblicke, der mir nie mehr aus der Erinnerung gehen wird. Das ist eigentlich märchenhaft, ja. Also man kann es gar nicht beschreiben. Das sieht fast schon kitschig aus, ja. Aber es ist so faszinierend, das zu sehen, und man hält inne und dann sagt natürlich schon der Flugdirektor, okay Leute, los, ran an die Arbeit. Mhm. Und dann geht man raus, da ist so eine wie so eine kleine Leiter, an der man sich dann mit seinen Sicherungsseilen festmacht. Und dann habe ich mich rumgedreht und sollte dann die ganze Ausrüstung, die wir für die Arbeiten draußen gebraucht hat, entgegennehmen. Und dann kam so der nächste Moment, wo der Atem stockt, weil dann sah ich zum ersten Mal gewissermaßen von außen die Raumstation vor dem Horizont der aufgehenden Sonne. Ja, also das sind so Momente, die lassen sich unheimlich schwer in Worte fassen. Und man bedauert das, dass man nicht ein bisschen mehr Zeit hat, einfach diese Momente zu genießen und in sich aufzusaugen. Aber auch hier, ja, man hat ein langes Arbeitsprogramm und dann geht's eben los. Hat ungefähr 6 Stunden Zeit, um diese ganzen Aufgaben zu verrichten. Und die müssen dann auch sehr effizient genutzt werden.
Und was sind das für Aufgaben? Sind das Reparaturarbeiten an der Außenhülle oder worum geht's dabei?
Ja, wir hatten bei dem ersten Außenbordeinsatz hatten wir verschiedene wissenschaftliche Instrumente außen an einem der Module, an dem Spectre-Modul zu installieren. Dazu mussten wir so einen Kranarm nutzen, um die ganze Ausrüstung dahin zu transportieren. Wartungsarbeiten bei meinem Außenbordeinsatz an Bord der Internationalen Raumstation haben wir beispielsweise einen Computer ausgetauscht, der war ausgefallen. Dann musste das Wärmekontrollsystem gewartet werden außen. Dann sind wissenschaftliche Geräte, die zu installieren sind. Und da arbeitet man dann wirklich gegen den Minuten- oder Sekundenzeiger, weil das wurde natürlich auf der Erde jeder Handgriff geübt, damit man das eben auch in dieser Zeit von ungefähr 6 Stunden gut hinbekommt. Man natürlich immer noch mal ein bisschen Luft nach hinten, wenn mal was eine Minute länger dauert, ist es noch kein Problem. Aber es ist eben sehr arbeitsintensiv und trotz Schwerelosigkeit übrigens auch sehr körperlich anstrengend. Ja, denn
wie kann das denn sein? Es heißt doch Weltraumspaziergang.
Ja, kein guter Begriff, kein guter Begriff. Ja.
Also es war kein Spaziergang. Woran liegt das? Wahrscheinlich an diesem geringeren Druck, den Sie beschrieben haben.
Ja, also um den Anzug herum herrscht natürlich Vakuum. Im Anzug ein Druck von ungefähr 0,4 Atmosphären. Mhm. Und man muss sich vorstellen, man wäre jetzt im Inneren eines Fahrradreifens, ja, und müsste den von innen jetzt verbiegen. Ja, so ungefähr ist diese Analogie, wie wenn man in so einem Raumanzug steckt, dann braucht man natürlich Kraft. Also alleine, wenn Sie mit Ihrem Handschuh irgendwas anfassen, ja, um den zu verbiegen, ja, brauchen Sie Kraft. Das ist so die erste halbe Stunde. Ist das nicht wild? Das sind keine großen Kräfte, aber über 6 Stunden ist das schon beachtlich. Also man verliert ungefähr so 1,5 Liter an Schweiß, obwohl man eigentlich nur mit den Armen, mit den Händen arbeitet. Die Beine braucht man ja nicht, man muss ja kein Gewicht halten, aber deshalb ist es doch auch körperlich sehr anstrengend, trotz Schwerelosigkeit.
Das war der erste Teil meines Gespräches mit Astronaut Thomas Reiter. Den zweiten gibt es, logisch, in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich weise gern auch nochmal auf unsere Umfrage hin, die bis Ende Juni 2021 online sein wird auf weltwach.de/Umfrage. Dort könnt ihr uns euer hochgeschätztes Feedback mitteilen darüber, wie ihr unsere Show findet, wie sie sich zuletzt entwickelt hat und was wir vielleicht anders machen sollen. Ich bin gespannt, was ihr denkt und hoffe, ihr seid eurerseits gespannt auf den zweiten Teil des Gesprächs mit Thomas Reiter. Den gibt's in einer Woche. Bis dahin, macht es gut, euer Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.